Ich habe ein Buch geschrieben, Umarme das Unmögliche, habe meine Geschichten reingeschrieben, ne? Weil Gott mich wirklich besonders beschenkt hat in meinem Leben mit Traurigkeiten, aber mit viel Freude und mit viel Dingen, die ich selbst eigentlich mit Erstaunen feststelle. Und 2011 wurde ich geehrt von der Generalkonferenz und ich hänge heute am Wall of Women. Wall of Women, ich bin nicht da bei denen da in Los Angeles, da nicht, gell, mit einem Stern. Aber bei der Generalkonferenz gibt es eine Wand der Frauen und da werden alle 50 Jahre 10 Frauen ausgewählt, die Besonderes geleistet haben. Und eben 2011 war die erste, die da ausgewählt wurde, an dieser Wand zu hängen. Ich habe allerdings gesagt, ich bin noch nicht tot, ne? Aber und da gibt es so ein, ja, sehr schöne, von der GK, eine sehr schöne Tafel habe ich da gekriegt, ne? Und mit, ja, mit besonderen und der Bild. Und da sind die Frauen drinnen, die hier an dieser Wand hängen. Ja, also von 1844 an. Ich denke, dass wir sehr wenig darum wissen, welche Frauen aktiv waren in unserer Kirche seit den Anfängen. Wir sagen bloß immer Schwester Weidner, aber es waren viele andere Frauen. Und man weiß, dass Kirchen, die neu entstehen, dass da die Frauen die stärksten Gemeindegründerinnen waren. So auch in unserer Kirche. Ja? Und leider, wenn eine Kirche institutionalisiert, dann verliert sich das. Ja? Dann wird es eine Institution, so auch unsere Kirche. Ja? Und dann verliert sich manches Engagement, das auch am Anfang da war bei uns. Ne? Da steht es drauf, Ingrid Naumann, Motivatorin, Evangelistin und so weiter. Ich danke einfach Gott. Ich meine, dass man da eine Aussage, es ist schön, aber ich danke dem lieben Gott, dass er Menschen findet, die er befähigt, ja, ohne jetzt diese theologische Ausbildung zu bekommen zu haben. Natürlich habe ich viele Seminare, Kurse und so weiter gemacht. Ja. Das ergibt sich im Laufe der Zeit. Ich wollte euch das noch, weil ich die Frage vorher gehabt habe und vorher da war. Da gäbe es sicher sehr viel mehr. Die steht auch da drinnen. Die Schwester Prange, die ist, war die erste der Frauen überhaupt im europäischen Raum, die hier da genannt ist. Prange, Prange, Prange. Irgendwo, gell, die steht da drinnen, ja. Da steht sie ja. Deutsche Pastorin und Evangelistin. Die war die Mitglied in der ersten Frauenkommission bei der Generalkonferenz 1989. Ihr kennt die noch, gell? Genau. Sie war die erste, die ziemlich da aktiv war, ja. Ja. Ja, dieses Seminar Gebet und Liebe retten ist eigentlich ein Seminar, das jetzt fällt mir der Name nicht ein, das ist eine Alterserscheinung. Ja, die ist leider schon verstorben. Sie war eine Leiterin bei der Generalkonferenz und für die Frauenarbeit und sie war eine sehr engagierte Frau, die auch im Rundfunk und so weiter und Fernsehen über die Kinder- und Familienarbeit gesprochen hat. Ja, kommt schon noch. Und ich habe hier Auszüge aus diesem Seminar, das heißt, es hat eigentlich 12 Einheiten und ihr habt euch was übers Loslassen gewollt und Lieben und Loslassen und habt das auf meine Weise aufbereitet, ja. Das heißt, aber es hat sehr wohl begründet von einer Person, die eine Ausbildung dazu hat, ist es auch mit Hintergrund. Nur, dass er weiß, dass das nicht alles auf mir, auf meinem. Und jetzt geht es wieder nicht. Doch. Wenn wir über Loslassen reden, über Familie und so weiter, dann solltet ihr einfach darüber nachdenken, mal, dass er euch vielleicht so seine Grafik mal macht, ja? Und eure Familie mal vor Augen habt. Wer gehört zu eurer engeren Familie? Dann kommen die Kinder und dann kommen die Eltern und die Großeltern und wer in diese Verwandtschaft, in diese Familie hineingehört. Ja? Das könnt ihr ausweiten bis zum Stammbaum. Aber was wichtig ist, vor allem um die lebenden Familienmitglieder, für die Toten braucht man nicht mehr beten, ja? Aber die lebenden Familienmitglieder, die wir vor Gott bringen. Ja? Das heißt, und ich finde, das ist die wichtigste Aufgabe, dass wir unsere Kinder, unsere Ehepartner, unsere Eltern vor Gott bringen im Gebet, soweit sie leben noch. Ja? Schreibt euch das auf, weil manchmal beten wir einfach, aber Gott hört ganz gerne auch Namen. Ne? Dass man mit Namen für unsere Kinder betet. Für nicht bloß einfach Herr, beschütze und bewahre sie, ne? Sondern irgendwie ihm auch das Problem vorlegt. Und ist meine Erfahrung, sage ich einfach, und die konnte ich euch nur weitergeben, dass wir, habe ich heute Morgen schon gesagt, im Gebet viel bewegen können. Das Gebet bewegt den Himmel, sage ich mal. Ne? Also das heißt, mit einem ernsthaften Gebet für jemand kann man viel bewegen. Ich denke an eine alte Schwester, die ich im Altenheim immer besucht habe, die früher in meiner Heimatgemeinde war. Und wenn ich zu ihr gekommen bin, da hat sie gesagt, schau Ingrid, da hat man so ein DIN A4-Blatt und da waren 100 Namen wenigstens drauf gestanden. Ne? Und da stehst du und da bist du dran zum Beten. Und hat gesagt, ich kann nichts anderes mehr tun, aber ich kann beten für dich. Und dieses Wissen drum, dass jemand für mich betet, das ist sehr hilfreich. Vergesst es nicht, das Gebet ist die wichtigste Sache, ja, die wir vor Gott bringen können. Und darum muss man manchmal wirklich die Namen vor Augen haben. Legt euch das ans Bett hin oder also ans Nachtkästlein oder irgendwo, wo ihr eure Andacht macht. Und dann betet speziell für die Namen, für die Menschen und bringt sie vor Gott. Jetzt habe ich es wieder zurück, Entschuldigung. Ich kriege das noch hin. Wie ist es so mit unseren Kindern? Irgendwann seid ihr vom Nest davon geflogen, oder? Oft, das sieht man ein bisschen, ja. Ihr habt so einen guten Beamer. Und irgendwann werden unsere Kinder davon fliegen. Und das ist doch unser Problem, oder? Dass wir hier loslassen. Dass wir sie freigeben. Dass wir lernen, damit umzugehen, dass die plötzlich ihr Köfferchen packen und nicht mehr da sind und aus dem Haus gehen. Das heißt natürlich auch, dass man manchmal Situationen im Leben hat, wo man einen Ehepartner vielleicht loslassen muss, wenn der gehen will. Ja? Ob es jetzt eine Frau oder ein Mann ist. Manchmal muss man jemanden gehen lassen, wenn es nicht mehr weitergeht. Ja? Denkt man noch ein bisschen drüber nach. In der Bibel gibt es ja den schönen Text auch vom Adler, ne? Der das Kleine aus dem Nest wirft, damit es fliegen lernt. Und was macht er? Weil das ist der Vergleich mit Gott, der schmeißt das Adlerjunge aus dem Nest. Und was ist das? Kann er nicht fliegen. Na, fällt es erstmal runter. Aber der Adler fliegt runter und fängt es wieder auf. So ist Gott. Ja, er lässt uns nicht fallen, wenn wir mit uns sind. Und so ist er mit unseren Kindern. Gott lässt sie nicht fallen. Und manchmal müssen wir Kinder auch aus dem Nest schubsen. Ich weiß, heute sagt man ja, das Familiennest ist das Schönste. Ne? Und immer länger bleiben die jungen Männer in der Familie bei der Mama. Kann man heute überall nachlesen, dass so schön wie es für die Mama vielleicht sein mag. Aber irgendwann muss man sie vielleicht sogar rauswerfen. Da haben wir die Mutterhenne. Ne? Diese Mutterhenne, die ja da drauf sitzt, auch auf ihrem Kind. Ne? Und sehr schön beschrieben hier. Ich tat die Beinarbeit für meine Kinder, wenn sie es hätten selbst tun sollen. Und eines Tages betete diese Mutterhenne, sage ich mal, zu Gott: Sie sind in deinen Händen, Herr, hilf mir, mich rauszuhalten. Hilf mir, es loszulassen und dich deine Arbeit tun zu lassen. Wir wollen immer gern die Arbeit tun, die eigentlich die Aufgabe Gottes ist. Und das zu begreifen, dass unsere Kinder selbst den Weg zu Gott finden müssen, dass ich ihnen zwar Wegweiser sein kann bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, und das ist so hart zu begreifen, ja, dass sie ihren Weg selbst gehen müssen oder lernen. Eltern finden es leichter, ihre Kinder physisch weggehen zu lassen, als gefühlsmäßig oder geistlich. Könnte man wahrscheinlich überhaupt zustimmen, oder? Ja, das ist das Schwierigste. Vielleicht brauchen unsere Kinder gerade deshalb unser Loslassen, selbst wenn wir fühlen, dass wir sie im Stich lassen. Möglicherweise ist das gerade dann der Zeitpunkt für Gott, unsere Kinder zu sich zu ziehen. Das mag bei jedem anders sein, aber es kann durchaus sein. Als ich, mein ehemaliger Mann hat mich verlassen, wobei das eigentlich alles dann richtig war. Er hat auch Gott verlassen oder alles. Und dann war mein Sohn 15, 14 Jahre, harte Zeit, wo er einen Vater braucht. Und ich war mir dessen bewusst, das geht nicht ohne Vater. Ich meine, Gott, ich habe Brüder und Sohn, die sich auch angenommen haben. Das war für mich das Allerschlimmste, dass er seinen Vater, der ist dann nach Kanada gegangen, hat seine neue Frau geheiratet. Das heißt, er hat seinen Vater überhaupt nicht mehr gehabt. Ja? Und da stehst du als Mutter da. Was machst du? Und ich habe gemerkt, dass mein Sohn, er ist in der Schule schlechter geworden und alles hat ein bisschen nachgelassen am Gymnasium. Und dann überlegt man, was tut man? Ja? Ich kann ihn meinem Vater nicht ersetzen und das müssen wir auch lernen. Ja, dass wir nicht beides sein können. Machen zwar viele Mütter, aber wir können nicht beides sein. Müssen uns einfach darüber im Klaren sein. Und eines Tages habe ich dann mit meinem Bruder und verschiedene Leute gesprochen und er selbst wollte das dann, ist auf Marienhöhe gegangen. Das heißt, dieses Loslassen, ihn wegzugeben, war 16, ihn wegzugeben dann, obwohl ich gewusst habe, da ist er gut aufgehoben, ja. Und trotzdem auch wieder nicht, ja. Also das heißt, weg war, das war nicht einfach. Ich habe sehr gelitten darunter. Und ich sage es euch, da muss man seine Methode finden, was man tut. Wo ich gewohnt habe, da ist so ein See und da läuft man so ein paar Kilometer rum und die bin ich jeden Tag, bin ich die Kilometer da rum, habe ich meine Gebetsplätze gehabt. Ne? Eine Woche habe ich das gemacht und ich sage es euch, nach einer Woche war es leichter schon. Ja? Loslassen. Das heißt, Gott die Führung überlassen. Und für meinen Sohn war das genau der richtige Weg. Ja? Ich habe mir dann gedacht, der hat da oben einen Lehrer gehabt, der so ein bisschen Vaterrolle für ihn war. Der hat dann plötzlich ein Abitur gemacht, das er hier nicht mehr geschafft hätte. Ja? Fast ein Einser-Abitur. Das heißt, dass man manchmal, und dann kann Gott arbeiten, auch an den Menschen. Ja? Ich hatte natürlich auch Angst. Er war ja schon beeinflusst, ne, dass er weggeht von der Gemeinde. Und da hat er wieder gelernt, den Anschluss zu finden. Ja? Für einen anderen ist vielleicht schlecht. Für ihn war es gut. Und als er wieder zurückkam, dann habe ich gesagt, Marc, nur ein paar Jahre. Und dann musst du deinen Weg selber finden. Ja? Weil es mir klar ist, dass wir als Mütter unsere Kinder sonst zu stark binden und ich wollte kein Mutterbuberl haben. Ne? Ja? Das wären dann Muttersöhnchen und die Frauen leiden dann darunter. Ist so, wenn es Muttersöhnchen sind. Wobei wir uns sehr gut verstehen und ich muss sagen, mein Sohn und ich, wir haben eine total gute Kommunikation und das ist wunderbar, aber nicht so eng, dass seine Familie nicht leidet darunter. Ist auch Kunst. Auch wieder loslassen. Wenn wir Eltern verantwortungsbewusst und liebevoll loslassen, wenn wir unseren Kindern Freiheit von uns schenken, jetzt fällt mir der Name ein, die Dorothy Watts hat das geschrieben, ja, Dorothy Watts. Wenn wir unseren Kindern Freiheit von uns schenken und sie betend der Obhut unseres liebenden Gottes überlassen, dann ist es ihm möglich, an ihnen das zu tun, was er vorher nicht tun konnte. Mein Sohn hat immer gesagt, Mama, ich lasse mich taufen, wann ich will. Nicht, wann du meinst, dass das sein soll. Er kam von Marienhöhe und hat sich taufen lassen. Ja? Oder er hat gesagt, ich weiß schon, du willst immer, dass ich ein Prediger werde. Er hat dann ein Studium gemacht, Sportökonomie, und eines Tages kommt er heim und sagt, Mama, ich gehe jetzt nach Bogenhofen, mache Theologieausbildung. Versteht ihr? Manchmal entwickelt sich ganz alleine was, wo du nicht schieben musst. Das ist vielleicht der Wunsch, den du hast. Aber wo man den Kindern die Freiheit geben muss, im Gebet tragen, bin sehr glücklich darüber, hier dann mit einem Sportökonom leben können, ja, als Sohn. Aber das heißt, ich bin glücklich über diese Entwicklung. Aber das heißt, dass wir möglichst uns raushalten aus diesen Dingen. Wir wollen halt da über einen einpfuschen, ne? Und am besten ist, du hast ja einen zweiten Beruf jetzt, ne? Am besten ist, man lässt die Kinder selber entscheiden dann. Wenn der Einfluss schwindet, ist vielleicht auch wichtig, dass im Alter von 5 Jahren unser Einfluss nur 95% beträgt. Also das heißt, wir können da noch etwas Einfluss nehmen, aber der schwindet. Mit 14 ist er bloß nur 40% und mit 19 nur noch 5%, vielleicht heute sogar noch weniger. Ne? Also das heißt, ihr könnt euren Mund franzig reden, fusselnd reden. Und sie hören nicht mehr drauf. Die sagen sich, was redet jetzt schon wieder die Mama, ne, oder der Papa. Ja? Also das ist vielleicht wichtig zu wissen, dass wir, man sagt ja heute eigentlich bis zum 3. Lebensjahr hast du Einfluss, weil die meisten gehen ja dann schon in den Kindergarten. Hast du noch Einfluss drauf, und alles, was bis zum 3. Lebensjahr ihnen nicht vermittelt worden ist, Liebe, Zuwendung und so weiter, das wird später Rückkoppelung haben. Und wenn man in der Seelsorge mit Menschen zu tun hat, dann merkt man das sehr wohl, was da alles in der Kindheit schiefgelaufen ist. Ja? Dass man vielleicht auch dann bei den eigenen Kindern falsch macht. Auf welchen Gebieten müssen wir loslassen? Aufhören, gefällig zu sein. Wir brauchen nicht mehr Zeit, Geld oder gefühlsmäßige Energie aufwenden, als wir es für uns selbst tun. Die Zustimmung oder Anerkennung sollte nicht Inhalt und Qualität unserer Existenz sein. Ich weiß, dass wir Mütter, auch die Väter manchmal, oder verstärkt eigentlich auch heute, meinen, wir müssen für die Kinder alles tun und ihnen dem Wegbereiter sein und alles machen. Das ist nicht erforderlich. Wir sollen es auch nicht verziehen. Ja? Ich würde zwar auch nicht sagen, dass wir es so machen, wie es in Sprüche sehen, du musst deinem Sohn gut Ponches geben, verprügeln, damit der funktioniert. Ne? Also ich denke, das war auch falsch. Ne? Was da jahrhundertelang gemacht worden ist. Ne? Das ist sicher nicht richtig. Aber Schwester Weide in ihrer Zeit noch schrieb, weil Ende des 19. Jahrhunderts, da war Prügelstrafe angesagt. Ne? Vielleicht habt ihr das noch erlebt in eurer Schulzeit oder so. Also ich habe es wenigstens erlebt, ne? Wo Prügelstrafe in der Schule noch üblich war. Ne? Und die Kinder, die da verprügelt worden sind, die sind sicher nicht besser geworden dadurch, muss ich euch sagen. Ja, kenne meine Schulkameraden, die immer wieder von den Lehrern geschlagen worden sind. Also das heißt, diese Probleme gab es sehr wohl. Vielleicht hast du das auch noch erlebt, lieber Bruder, oder? Ja? Gell? Ja, durch, gell? Und der hat immer ein paar auf dem Kicker gehabt, ne? Und da sind die Ohren gezogen worden und die kleinen Härchen da gezogen worden. Ne? Und ein Mädel hat einmal so durch die Gegend geprügelt, der eine Lehrer, dass die ins Krankenhaus musste. Das war damals üblich, ja, in meiner Kindheit noch. Aber sagt nicht, dass das zu einem besseren Menschen führt. Ganz bestimmt nicht. Also das heißt, was war das? Ja, verdient, hat es was gebracht. Ja, ja. Aufhören, retten zu wollen, das ist natürlich eine ganz schwierige Geschichte, gell? Wir wollen den anderen, unsere Kinder oder auch den anderen, vor schmerzlichen Erfahrungen bewahren, ja, die wir vielleicht selber erlebt haben. Und wir meinen manchmal, dass wir den anderen retten können. Wir wollen ja unseren Kindern nur das Beste und pass auf, dass du dasselbe erlebst. Ja. Das heißt, wir müssen dem anderen die Verantwortung für sein Leben selbst übergeben ab einem bestimmten Alter. Ja? Das heißt, wir müssen ihm die Chance geben, dass er selbst erwachsen wird, selbst Entscheidungen trifft. In meiner Kindheit, da war Voraussetzung, weil da hat man einfach gesagt, okay, mit 14 wirst du getauft, fertig. Ne? Ja, das war gar keine andere Idee dazu gehabt. Ja? Bei mir ist es gut gegangen, sage ich. Ne? Aber bei anderen geht es nicht unbedingt gut. Das heißt, dann werden Entscheidungen getroffen, die keine Herzensentscheidungen sind. Wobei sicher in dem Alter noch manchmal ganz gut ist, wenn man die Entscheidung, wenn die mitgeholfen wird. Das heißt, reife, verantwortliche Entscheidungen zu treffen, müssen Kinder lernen. Das Beste, was wir ihnen lernen, ist, selbst Entscheidungen treffen zu können. Das kann man als Eltern sehr gut, ne, dass man also nicht ihnen das abnimmt, sondern ihnen das vorlegt. Ja? Was meinst du? Ist eine Kommunikationsfrage. Ne? Kommunizieren mit den Kindern. Nicht der Machtmensch sei, der den Kindern sagt, so muss das gehen und so musst du das machen, sondern einfach ihnen vorlegen. Was meinst du? Lass uns drüber beraten. Es gibt Momente, da wo man natürlich auch einen Weg zeigen muss, das ist klar. Aber beraten mit ihnen. Loslassen und Gott an seine Arbeit lassen. Das heißt, auch die Menschen in unserem Bibelkreis oder so, die müssen lernen, selbst ihre Entscheidung zu treffen. Wir haben ja mal eine Methode gehabt, wo wir den anderen den Deckel aufgesetzt haben, ne? Übergestülpt haben die, was sie alles glauben müssen. Und dann waren wir erstaunt, dass sie irgendwann weggegangen sind. Das heißt, wenn die nicht von Herzen selbst getroffen ist, die Entscheidung, dann wird es wenig Bestand haben. Wir müssen lernen, auf Gott zu vertrauen und auch die Partner und Freunde, das heißt genauso, wie wir es tun. Wenn ich nicht gelernt habe, auf Gott zu vertrauen, werde ich dem anderen das auch nicht übermitteln, vermitteln können. Zu lernen, Gott zu vertrauen, das ist sehr wichtig. Aufhören, Märtyrer zu sein. Kennt ihr das? Das Märtyrer-Dasein? Du bist schuld. Wenn du jetzt weggehst, dann werde ich krank. Ne? Ich weiß, viele Leute, die Kinder erpressen damit. Ja? Ja? Wenn du Weihnachten nicht mit mir feierst, dann, ja, und die werden tatsächlich krank dann, ne, die Mütter. Das heißt, wir erpressen manchmal auch Freunde oder Partner, indem wir Schuldgefühle in ihnen wecken. Ja? Ist nicht einfach dahergeredet. Das ist einfach, da kann man sich selber hinterfragen, wo man hier Schuldgefühle. Ich frage mich auch oft, auch meinen Sohn, dass ich manchmal denke, weil mein Sohn sich schon verantwortlich fühlt, auch für mich jetzt, wo ich bin und so weiter. Na, Mama, ich merke, du fühlst dich da nicht so wohl und was machen wir da und so. Und dass er keine Schuldgefühle hat. Sag ich, du, ich bin alt genug, ich bin verantwortlich für mich selber. Klar, da ist es wichtig, dass ein Kind sich kümmert drum. Es ist wichtig, dass wir einmal in der Woche wenigstens mit den Eltern Kontakt haben. Versucht es aufrechtzuerhalten. Einmal in der Woche die Eltern anzurufen. Ja, mit ihnen Kontakt haben oder einen schönen Sabbat wünschen oder so. Das machen sogar mein jüngster Bruder, der ruft mich einmal in der Woche an, jeden Freitag ruft er mich von München hier an, wo ich jetzt wohne, und wir reden ein bisschen, einen schönen Sabbat zu wünschen. Und das wünscht man sich für die Eltern. Ja? Lehrt das eure Kinder, dass sie sich melden bei euch. Das ist wichtig, den Kontakt aufrechtzuerhalten, aber nicht sie zwanghaft also, zu zwingen. Ja? Meine Schwiegertochter, die hat, wir feiern einmal Weihnachten immer als riesengroße Familie mit meinen Nichten und Neffen und meinen, ich habe drei Brüder und Familien. Und meine Schwiegertochter hat letztes Mal gesagt, beim Weihnachtsfest, weil wir fahren ja dann einmal nach München und einmal wird es in Österreich gemacht, ja, und nächstes Jahr will ich allein mit meiner Familie feiern. Und dann ist bei mir natürlich so eine leichte Magenverstimmung gekommen. Ne? Denke ich mir, aha, sie will aussteigen. Ne? Also einmal wenigstens. Ja, das muss man zulassen können. Ja? Ich mache mich jetzt schon bereit, dass ich da nicht Erpressungsversuch mache. Ja? Also das heißt, ja, das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, wenn da jemand die Tradition durchbricht. Und keine Schuldgefühle machen. Wir schulden einander nur Liebe und die kann man nicht erzwingen. Das ist zu lernen. Ja? Dem anderen nur Liebe schenken. Aufhören zu manipulieren. Ja gut, das ist eigentlich im Prinzip das Gleiche. Das heißt, den anderen für meine Probleme verantwortlich machen. Herzugehen und zu sagen, ich muss einfach mein Beispiel von mir nehmen, ne? Dass ich jetzt meinem Sohn sagen würde, du bist schuld, dass ich jetzt da wohne. Ne? Du wolltest unbedingt, dass ich umziehe und jetzt bin ich gar nicht so glücklich, wie ich das gedacht habe. Ne? Also das heißt, das wäre manipulieren den anderen. Ich habe es ja gewollt, sonst wäre er nicht hingegangen. Versteht ihr? Ich habe meine Verantwortung selbst übernommen, dorthin zu ziehen. Ich habe mir die Wohnung selber ausgesucht. Ja? Das heißt, diese Verantwortung muss ich selber übernehmen. Darf ich nicht jemand anderen aufdoktrinieren? Oder ja, ein wichtiger Prozess, aufhören zu verbessern. Kritik, das Kunst für die Gemeinde, das Kunst in der zwischenmenschlichen Beziehung ist das sehr wichtig. Kritik bewirkt Selbstwertverlust und Rückzug. Und die Beziehungen schlechtern sich. Es gibt Menschen, die kritisieren alles und jeden. Und wenn ich immer kritisiere den anderen, du glaubst nicht richtig, du sitzt nicht richtig, dein Baby braucht ein bisschen Entlastung. Aber wenn ich immer kritisiere, dann werde ich sicher nichts besser machen. Und wir können sehr gut kritisieren, unsere Kinder, auch unsere Männer. Kritisieren euch eure Frauen, wenn ihr spült, abspült oder macht ihr das gar nicht? Hast eine Maschine dafür? Machst du, gell? Mein Papa hat immer gesagt, die bediene ich, ja, genau. Und das heißt aber, manchmal kritisieren wir, weil das nicht richtig eingeräumt ist. Ne? Und meine Schwägerin, die tut mein Bruder einmal, der macht zwar sehr viel, aber dann, na, da musst du noch ein bisschen da und da musst du noch ein bisschen da. Ne? Und dann sagt er, dann mach's doch alleine. Versteht, dieses Kritisieren, weil der andere macht es halt anders. Vielleicht nicht so toll wie du, ne? Vielleicht ein bisschen lockerer. Das zu lernen, weil das gibt einen Rückzug. Und manchmal wundern wir Frauen uns, wenn die Männer nicht mehr mithelfen wollen. Ja? Weil die sagen, rutsch mir doch einen Puckel runter. Mach dein Zeug alleine. Ist so? Ja. Ja. Loslassen vom Zorn. Ein wichtigster, und da werden wir morgen ein bisschen drüber sprechen beim Frühstück, ein wichtigster, weil das hat was mit dem Langzeitgedächtnis zu tun, setzt voraus Vergebung. Das heißt, das Zauberwort, tut mir leid, vergib mir. Das haben wir ein bisschen verlernt in unserer Generation heute. Das heißt, das können wir gar nicht oft genug sagen, nicht so oft, dass es nicht mehr ernst genommen wird. Aber tut mir leid, auch dem Kind gegenüber. Es tut mir leid. Als mein ehemaliger Mann uns verlassen hat, dann habe ich zu meinem Sohn gesagt, tut mir leid, dass ich deinen Vater dir nicht erhalten konnte. Das waren die besten zwei Sätze, die ich jemals gesagt habe. Ja? Und von dem Moment an, da waren wir haben beide geweint. Und dann war das klar. Ja? Der wusste es, dass ich es gerne getan hätte. Ja? Es war halt nicht möglich und es war gut, wenn ich im Nachhinein sage, war es gut so. Aber ich sage einfach, man muss das aussprechen. Ja? Es tut mir leid. es tut mir leid, dass unser Leben so verlaufen ist. Es tut mir leid, dass ich so böse war zu dir. Es tut mir leid. Ja? Ist es schwer? Gott verlangt Vergebung von uns. Vergib mir, beten wir im Vater unser, so wie ich vergebe meinen Schuldigern. Ich glaube, dass dieses Gebet, dass wir das gar nicht verinnerlichen, dass Gott uns so viel vergeben soll, wie ich bereit bin, dem anderen zu vergeben. Ganz wichtig. Ja? Zauberwort. Falsche Hoffnungen loslassen. Es ist Zeit darüber, unsere Fantasien zu vergessen, dass unsere Kinder, unsere Partner oder Freunde das werden, was wir schon immer für sie geträumt haben. Er wird schon noch so. Ja? Ich weiß, viele junge Leute, die heiraten und so, nach Gesprächen, oder ich habe ja viel Singlearbeit gemacht, 20 Jahre, und ich weiß, dieser Wunsch besteht ja immer nach einem Partner. Und dann lernen sie jemanden kennen und dann sagt, ja, wenn ich da ein bisschen Arbeit dran und bete, dann wird er schon noch so. Er wird nicht so. Ja, das ist eine Einbildung. Oder sie wird schon noch so. Ja, ich ziehe mir die schon so. Denkt da nicht dran. Denkt mal nicht drüber nach. Gar nicht drüber nachdenken. Das kann ich heute sagen, aus der Erfahrung heraus. Ne? Aber das heißt, die Person wird nicht so, wie ich mir das vorstelle. Entweder ich liebe sie so, wie sie ist, und wir wachsen aneinander, oder du lässt es bleiben. Ja. Ihr zwei seid aneinander gewachsen, oder? Jawohl, wunderbar. So muss das sein. Das heißt, ihr auch, oder? Aneinander wachsen, miteinander wachsen und nicht den anderen verändern wollen. Das gibt es natürlich immer, gell? Ihr zwei ist genauso, ja? Das heißt, auch unsere Kinder. Ich möchte unbedingt, dass der Arzt wird oder irgend sowas, ne? Und dann will der aber einen Handwerksberuf haben. Ist ja oft der Streitpunkt in den Familien. Ne? Und dann will der gar nicht auf die Schule gehen und sagt, Mama, ich möchte doch lieber einen schönen Beruf lernen, statt ein Gymnasium oder Abitur zu machen. Lassen wir das zu? Muss ich mich selber fragen. Hätte ich es zugelassen? Schwierig. Ja? Also nicht den Kindern. Wir haben uns geträumt. Ich hab natürlich immer geträumt, mein Sohn, der muss wenigstens Gymnasium haben, ne? Weil Abitur haben, weil ich nicht die Möglichkeit hatte damals, Mädchen, adventistische Mädchen, heirat bald, hat mein Vater gesagt, geht doch nicht auf eine hohe Schule. War bei mir so, ja. Der hätte nicht einmal einen Beruf mich lernen lassen, wenn mein ältester Bruder nicht gesorgt hätte dafür. Das heißt, man hat früher so gedacht, ne? Jesus kommt eh bald, ne? Was brauchst du noch lernen? Das heißt, dass wir nicht unseren Kindern das hineinträumen, was wir werden wollten. Ja, und dann gibt es Konflikte. Loslassen der Elternrolle, aber ich bin doch das Eltern, ne? Könnt ihr eure Elternrolle loslassen und in die Hände Gottes legen und sagen, Gott weiß, was ich brauche. Ich weiß, dass heute viele Jugendliche von den Gemeinden weggehen und dass wir sie nicht halten können oder dass sie nicht das erfüllen, was wir uns wünschen, dass sie sich taufen lassen oder was auch immer. Ne? Ich kann euch keinen Rat geben. Ich kann nur raten, dass ihr sie vor Gott bringt und ihre Entscheidungen treffen lasst. Schwierig. Wir können sie auch nicht bewahren davor, indem wir sie in unsere Schulen stecken. Sicher nicht. Ich glaube es nicht. Mag seine Freunde auf der Marienhöhe, sagt der Mama, warum bin ich als Einziger geblieben von den 10? 10 Freunde hat er gehabt. 9 davor, also 10 waren es, 9 sind weggegangen. Er war der Einzige. Ja, ich sage nicht, das war meine gute Erziehung, wirklich nicht. Sondern das war der liebe Gott, der mit ihm gearbeitet hat. Ja, und das müsst ihr einfach, ihr müsst diese Freiheit, so tragisch wie es ist, müssen wir Gott überlassen. Ich denke an meine drei Nichten habe. 2 sind getauft oder und ein Junge, wie sagt man da? Neffen. Und die wollten zu dritt getauft werden. Haben es nicht geschafft. Ja? Haben es nicht geschafft, obwohl sie gute Eltern haben, obwohl sie gute Vorbilder haben. Alles. Und das richtig finden. Und trotzdem nicht. Nur die eine, die ist nach Amerika dann gegangen. Und als sie zurückgekommen ist, hat sie gesagt, dann lasse ich mich halt allein taufen. Ja? Aber es ist schwierig, dass man die Kinder heute hält. Vielleicht muss man da wirklich neu drüber nachdenken, was wir unseren Jugendlichen, unseren Kindern auch gemeindemäßig noch mitzuteilen haben. Ja? Unsere Welt ist so verrückt, ich habe heute früher gesagt, ne, wenn alle so rumlaufen, auch unsere Kinder, ja, und was sie alles sehen, und wir haben andere Sachen gesehen, aber die Entscheidung für Gott, ich denke, die fängt schon an, indem wir mit den Kleinkindern auch mal, ich bewundere meine Schwiegertochter und meinen Sohn, die von klein auf ihre Andachtszeiten mit ihnen gemacht haben, nicht viel, nur schöne, kleine, nette Geschichten aus den Büchern und so weiter. Und vielleicht ist es das, ich weiß es nicht. Ja? Also das heißt, Gott führt jeden extra. Ich kann euch da keine, da gibt es kein Rezept dafür. Ja? Ich habe nur das Rezept, die Kinder vor Gott zu bringen im Gebet. Er kennt die perfekte Zeit, den Ort, damit dieses Resultat geschehen hat. Übergib dem Herrn nicht deine Situation und ich finde den Satz so toll, und überwache ihn dann in seinen Aktionen. Das täten wir gern, ne? Wir sagen, lieber Gott, ich übergebe dir mein Kind und dann schaue ich andauernd, was hast du jetzt gemacht, ne? Und was hast du jetzt nicht gemacht. Du kannst einer Blume nicht beim Blühen zusehen, trotzdem versuchen viele von uns genau das zu tun. Jetzt werde ich das mal wegklicken, weil das machen wir jetzt nicht, weil ihr müde seid. Ja, das heißt, wir müssen lernen, ich glaube, ich habe die falsche Präsentation genommen. Ja, da haben wir es. Loslassen heißt nicht, dass man aufhört zu sorgen. Es heißt, ich kann es nicht für jemand anderen tun. Ja, wie verstehen wir das? Also ich kann es nicht für jemand anderen tun, dieses Los. Ich kann selber etwas machen, aber ich kann es nicht für den anderen tun. Ja? Und nicht für unsere Kinder. Loslassen bedeutet nicht, dass ich mich selbst abtrenne. Es ist die Erkenntnis, dass ich nicht jemand anderen kontrollieren kann. Ich kann nicht jemand anderen ständig kontrollieren, das täten wir zwar gerne. Natürlich habe ich zu meinem Sohn, als der 13 war oder so, habe ich gesagt, du gehst mit mir in die Gemeinde, ne, in der Früh, am Sabbat. Er hat's, bei ihm ist gegangen, aber es geht nicht bei jedem Kind. Ja? Manche Kinder sind da schon sehr eigensinnig. Bei meinem ist gegangen. Der war so lieb. Und drum gibt es da auch nichts, aber ich kann es nicht kontrollieren. Loslassen heißt, von den natürlichen Konsequenzen zu lernen. Das heißt, es bedeutet, Machtlosigkeit zuzugeben. Das heißt, das Ergebnis liegt nicht in meinen Händen. Wir hätten es früher gern hineingeprügelt, ja? Und ich muss da immer an eine Geschichte denken, die mir heute noch wehtut, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe drei Brüder und der eine, das war immer so, der ein bisschen ausgebüxt ist. Ne? Dem das immer zu lang war am Freitagabend, die Andacht, ne? Zu Hause, ne? Wo man dann eine Stunde auch gekniet ist. Könntest heute mit den Kindern sowieso nicht mehr machen. Ne? Und der einmal aufgestanden ist und dann mein Vater hat ihn furchtbar verprügelt, ne? Weil er aufs Klo gegangen ist, dann muss ich sagen, der ist auch heute der am weitesten weg ist von der Gemeinde, auch wenn er wieder kommt. Wundert es dich? Wenn ich schon immer dran denke an diesen Fall, wie mag es ihm gehen? Du kannst kein Kind in die Gemeinde prügeln, du kannst es nicht mit guten Worten überreden, solange es selber mit dir im Gespräch die Entscheidung und wie du das Vorbild bist. Ich habe immer gesagt, ich muss ihm Vorbild sein. Und ich habe, ob es schlecht war oder schön war, ob es mir schlecht ging oder gut ging, ich bin einfach gegangen. Immer. Ja? Immer. Ob es mir gepasst hat oder nicht. Vorbild sein. Mehr können wir nicht machen. Auch unseren Kindern. Und dann werden sie es nachmachen. Loslassen bedeutet nicht zu versuchen, jemand anderen zu verändern oder zu kritisieren, denn ich kann mich nur selbst ändern. Das ist ein guter Satz, gell? Ich kann mich nur selbst ändern. Loslassen ist nicht für jemanden zu sorgen oder sich um etwas zu sorgen. Loslassen ist nicht richten, sondern menschliche Wesen sein zu dürfen. Das heißt, richtet nicht eure Kinder, weil sie vielleicht noch keine Entscheidung getroffen haben oder den anderen, der ist sowieso schon verloren. Tut es nicht. Wer weiß, wann sie wieder zurückkommen. Und um die Geschichte mit meinem Bruder zu beenden, der zweite, also der ist 3 Jahre älter als ich, und der ist 12 Jahre nicht in die Gemeinde gekommen. Das zweite Mal schon. Zuerst waren es 10 Jahre, glaube ich, und dann wieder 12 Jahre. Und eines Tages, darum sage ich, Gott hat einen ganz anderen Zeitplan. Eines Tages hat er einen, er ist Geschäftsmann gewesen, jetzt ist er auch in Pension, hat er einen Anruf von einem ehemaligen, also von einem Geschäftsmann bekommen, mit dem er irgendeine Ausstellung gemacht hat. Und dann hat er gesagt, du gehst doch da immer in die adventistische Kirche da. Kann ich da mit dir mal mitgehen? Plötzlich war mein Bruder eines Tages in der Gemeinde mit dem Herrn. Ja? Das heißt, plötzlich war er da. Er hat sich nicht Nein sagen dran. Er hat gewusst, dass er Adventist ist. Und es war, wie gesagt, ein Geschäftsmann, mit dem er Messen gemacht hat. Und mit dem ist er gekommen. Und meine Gemeinde, muss ich sagen, meine Geschwister waren so liebenswert und haben nicht gesagt, na, bist jetzt auch wieder da und so, na, sondern sie waren, haben sich gefreut alle. Ja? Und von dem Zeitpunkt an kam er mit dem Herrn jeden Sabbat. Und eines Tages hat er mir angerufen, du Ingrid, was soll ich machen, der will getauft werden. Ja? Und dann habe ich halt die Predigerin, wir haben eine Predigerin, habe ich angerufen und habe gesagt, du, ich habe Bibelstunden für dich. Er ist getauft worden. Ja? Und so kommen die beide am Sabbat wieder in die Gemeinde. Zwar nur in der 2. Stunde, mein Bruder, aber immerhin, er kommt seitdem wieder. Ja? Das war für ihn auch eine besondere Erfahrung. Und er hat ihn sogar zur Taufe begleitet, also hat ihm das Handtuch umgelegt. Ich kann euch sagen, ich habe so viel geweint. Glaubt ihr? Ich habe so viel geweint, weil Gott hier ihm einen Menschen geschickt hat. Wir haben ja keine Idee mehr gehabt, wie wir ihn wieder zurückbringen. Aber Gott hat viel mehr Ideen, als wir uns vorstellen können. Ja? Loslassen bedeutet nicht im Mittelpunkt zu stehen und alle Ergebnisse zu arrangieren, sondern anderen zu erlauben, ihre eigenen Ergebnisse zu bewerkstelligen. Ich muss mal schauen, wie lange wird bald beenden. Ich komme aus einer sehr großen adventistischen Familie. Wir haben jetzt 100 Jahre mutterlicherseits, 100 Jahre Adventisten. Mein Großvater ist 1915 getauft worden im Ersten Weltkrieg und der hat eine Familie gehabt von 12 Kindern. Ja, 6 Mädels, 6 Buben. Die vorletzte Mädchen ist meine Mama. Ne? Und als mein Vater, also waren beide, als mein Vater ist katholisch gewesen auch, und als der mit 22 bei einer Evangelisation sich hat taufen lassen, dann hat er natürlich ein gläubiges Mädchen gewollt und dann hat man zu ihm gesagt, fahr da ins Chiemgau, da ist einer, der hat 6 Mädel, also 6 Töchter und 6 Söhne. Und da findest bestimmt eine. Ne? So war das früher. Mein Vater ist dann da hingefahren, hingeradelt, besser gesagt. Ne? Und dann sind die Mädchen da angetreten. Gell? Die letzte hätte ihm noch besser gefallen, hat er damals gesagt, aber die war ihm ein bisschen zu selbstständig schon, die Tante Ulla. Die war recht Auftreiber und dann hat er die vorletzte genommen, meine Mama, die Katharina. Und dann haben sie sich ab und zu geschrieben, ne? Und dann ist sie gekommen und haben es geheiratet. Ja. Also das heißt, und der Großvater, die sind die ganze Familie, alle 12 und so, sind dann getauft worden. Und dann hat er die erste Heimgemeinde gegründet, dort im Chiemgau. Und ja, mit 12 Leuten geht das ganz einfach. Ne? Und, und später ist dann die Gemeinde Wasserburg entstanden dadurch. Die Gemeinde Wasserburg am Inn. Und es gibt mittlerweile, ich bin in der dritten Generation, mittlerweile, glaube ich, haben wir schon bald die sechste Generation, aber so Nachkömmliche sind die meisten davon Adventisten. Aber ich muss sagen, es gibt natürlich einige, die sich entfernt haben. Und da denke ich an einen von meiner Cousine, der so von Cousin, der Sohn, der ein, wie soll man sagen, die mit diesen Frisuren da, blau und bunt und hoch und, wie hat man die genannt? Ja, Punker geworden ist. Schrecklich. Und das ganze Umfeld und der Junge auch noch und so weiter. Ne? Und wir haben die eigentlich, die wohnen im Haus vom Großvater und wir haben die eigentlich, haben wir gesagt, Wahnsinn, Abfall, gell? Sind schon abgefallen, da ist nichts mehr zu machen. Ne? Und die haben natürlich auch in dieser Kultur gelebt, ne? Lernt doch dieser Punker ein Mädel kennen eines Tages. Ne? Und die wollte heiraten und die hat einen Brustkrebs gekriegt. Und das hat ihn so berührt, dass er gesagt hat zum Nefzat Alschi, kennt ihr? Ja, gehört auch in unserer Familie, der ist Moslem, der getauft worden ist, dass er zu ihm gesagt hat, ich möchte Bibelstunden haben. Gib meiner Freundin Bibelstunden. Und dieser Punker hat auch Bibelstunden gekriegt, ne? Und ist getauft worden. Na, das sind 7 getauft worden aus meiner Familie. 7 junge Leute. Die waren alle so begeistert von dieser Entscheidung, die der getroffen hat, der Christian, dass die anderen Jungen sich auch entschieden haben für die Taufe. Die haben auch die Bibelstunden angekriegt vom Nefzat. Das heißt, Gott kann, ja? Und diese Gemeinde Wasserburg ist heute eine sehr junge Gemeinde, weil die Freunde von dem, er hat nicht mehr seine Punkfrisur, aber immer noch eine komische, muss ich schon sagen, er hat noch so einen komischen Dings da, aber ist halt sein Lebensstil. Ne? Und, aber er bringt die Freunde von ihm, kamen zur Taufe, und es waren lauter so komische Gestalten, und ich sag's euch, und da werden Leute getauft, wo du staunen musst. Ja? Weil er, das ist Gott. Gott kann sowas bewirken. Ich sehe da ein Wunder, ja. Also in unserer Familie, das sehr groß ist, wo Gott einfach wirkt, auch über einen Punker. Ja? Gott kann. Also seid nicht irritiert, wenn eure Kinder, wir haben es schrecklich gefunden, ja. Aber was daraus geworden ist, finde ich einfach toll. Finde ich wunderbar. Für mich stellt sich die Frage, ziehe ich nach Wasserburg in die Nähe von meiner Verwandtschaft? Und das ist mir fast viel Verwandtschaft in der Gemeinde, muss ich also ganz ehrlich sagen. Ne? Bei 80 Leuten, wenn 2/3 meine Verwandtschaft ist, gehe ich lieber nicht hin. Also das heißt, das ist aber die Frage ist auch nicht gut, wenn so viel Familie ist. Aber ich sage, aber sie kommen ganz gut klar. Das heißt, Gott wird die Ergebnisse bewerkstelligen, nicht wir. Gott macht es. Lass los, das bedeutet ja nicht, dass du nicht schützen darfst oder beschützend sein darfst, sondern die Realität sehen, in der wir auch heute leben. Also das heißt, auch die Realität sehen. Bedeutet nicht, etwas zu verleugnen, sondern es zu akzeptieren. Bedeutet nicht zu nörgeln, haben wir ja schon gesagt, zu schelten oder zu argumentieren, auch wenn uns das auf der Zunge liegt, ne? Sondern meine eigenen Mängel suchen und korrigieren. Ich kann nur mich selber korrigieren und meine eigenen Mängel. Ja? Ich kann nur sagen, das gilt auch für Ehe, für Beziehung unter Freunden. Ich kann den anderen nicht verändern, haben wir gesagt, ne? Sondern nur mich selbst. Und auch in der Familie natürlich. Das ist alles so schön, habe ich jetzt das Gleiche nochmal. Na. Loszulassen bedeutet nicht zu kritisieren, haben wir schon gesagt, sondern das Beste, was ich sein kann, zu werden, bedeutet nicht die Vergangenheit zu betrauern, sondern im Heute zu wachsen und sich für die Zukunft vorzubereiten. bedeutet, weniger ängstlich zu sein und sich mehr auf Christus zu verlassen und freizügig dem anderen die Liebe zu geben, die er mir gibt. Jesus Christus meint es. Ne? Also das heißt, diese Liebe, die ich erfahren habe, dass Jesus mich liebt, darum habe ich heute Morgen den Text, ja, den ich schon gebracht habe, weil du so wert bist vor meinen Augen, geachtet musst du auch herrlich sein und ich habe dich lieb. Das ist für mich so ein wichtiger Text geworden in meinem Leben. Da ist mir zwar erst mit 40, habe ich das kapiert, ne? Durch viel Trauer, dass ich wertvoll bin in Gottes Augen. Und darum kann ich heute zu jedem sagen, du bist wertvoll, Gott hat dich lieb. Ja? Und so dürfen wir das auch für unsere Kinder. Gott liebt sie, Gott liebt unsere Kinder. Der liebt unsere, der möchte nicht, dass sie weggehen oder verloren gehen oder wie wir manchmal sagen, sondern er möchte, manchmal sterben wir drüber vielleicht und dann kommt doch das Kind, ja, eines Tages und wird entdecken, meine Mutter, die wird heute sich unheimlich freuen oder wird sich auf der neuen Erde freuen, dass ihr Sohn doch zurückgekommen ist. Ja, das heißt, nie jemand aufgeben und ihm, es gibt eine sehr schöne Präsentation, es wird zu viel, über praktisch, wie man auch Liebe pflegen kann. Also das heißt auch, Feste feiern miteinander, mit der Familie, macht es, pflegt es. Unsere große Familie, die pflegt es, dass wir uns treffen, zum Beispiel jetzt, ich habe letztes Jahr einen runden Geburtstag gehabt, mein Bruder auch, und dann haben wir alle eingeladen, dann nach, wo ich jetzt wohne, dann nach Mattersburg ins Burgenland und haben da praktisch eine Gastfamilie, haben ein großes Geburtstagsfest gefeiert, es sind nicht alle gekommen, aber es sind 40 oder 45 sind gekommen, ja. Das heißt, wir treffen uns einmal im Jahr, wo wir alle 80 Leute, damit wir einen Saal in der Gastwirtschaft und da machen wir einfach bloß ein Essen oder sowas, ja. Also das heißt, aber das ist die Familie pflegen. Meine Cousinen, das geht mir natürlich jetzt ein bisschen ab, und die sagen mir, wann kommst du das nächste Mal nach München? Da machen wir dann wieder Kaffeekränzel mit den Frauen. Wir machen dann Kaffeekränzchen, ja. Und da treffen wir uns von München, Wasserburg und wo auch immer. Und da treffen wir uns einfach, ja. Das heißt, die Familienbeziehungen zu pflegen. Und darum feiern wir als Familie Weihnachten zusammen oder so. Beziehungen pflegen. Und da werden dann auch andere eingeladen dieses Jahr, haben wir einen Chinesen dabei gehabt und drei Nigerianer dabei gehabt. Das ist dann ganz amüsant. Ne? Also auch Gäste einladen, da wird es spannend dann. Sagt nicht, es geht nicht, es geht. Familie muss man pflegen und dann kommen die Jungen auch gerne und die verändern sich dann gerne dran. Ja? Und jetzt hören wir dann auf, vielleicht diesen Satz noch. Eines unserer größten Hindernisse zu lieben ist, unser Versagen loszulassen. Das ist ein Versagen, nicht loslassen können. Und zu vergeben. Wenn wir an unserer Bitterkeit festhalten, vergiftet das unsere Gesundheit und hindert uns, die Menschen jetzt und in der Gegenwart zu lieben. Eine der größten Möglichkeiten, die dich befreien kann, Liebe zu empfangen und zu geben, und zwar hier und jetzt, ist vergangene Verletzungen zu vergeben. Das griechische Wort für vergeben ist loslassen. Ich finde es so toll. Vergeben ist loslassen. Oder loslassen ist vergeben. Vergebe dir, dass du gegangen bist. Ja? Lass los. Ich muss einfach sagen, aus meiner eigenen Erfahrung, mein ehemaliger Mann, der kam jetzt nach, wie viele Jahre ist das her, 25 Jahren, kam das erste Mal aus Kanada. Mein Sohn hat ihn das erste Mal wieder gesehen. Mit seiner Frau. Und er hat mich abgesucht. Ja, was machst du da? Ist man freundlich? Ich habe gesagt, lieber Gott, hilf mir, dass ich da nicht das Ganze wieder aufwühle. Lass mich ihm entgegentreten. Ohne, ich konnte sogar wieder beten heute für ihn. Ich wünsche ihm, dass er Jesus wieder findet. Aber das ging alles gut. Er wollte irgendwann mal anfangen, habe ich gesagt, lass uns nicht über früher reden, weil sonst hätte ich streiten müssen. Ja? Aber das heißt, man muss manches einfach ruhen lassen. Ja? Vielleicht auch manchmal zudecken. Aber nicht aufwühlen alles. Vergeben, vergessen, vergessen, haben wir morgen das Thema. Ist schwierig, aber lass uns morgen drüber reden, wie weit wir etwas vergessen können oder wenigstens nicht mehr hervorziehen. Ja? Und das ist ja oft so in Beziehungen, ne? Gell, da war doch noch was. Und dann holen wir die Angeln, ne? Und angeln da die alten Sachen hervor. In der Ehe auch. Ne? Und dann gibt es die großen Streitigkeiten. Also Vergebung ist mehr, wird eure Beziehungen heilen. Denkt dran, dass ihr eure Partner, eure Kinder, eure Verwandten vor Gott bringt im Gebet. Das ist das Allerwichtigste. Mehr können wir eigentlich gar nicht tun. Ne? Und Gott bitten darum, dass wir selber gutes Vorbild sind. Dass wir selber treu sind, auch ihm treu sind. Soll ich euch noch eine Geschichte aus Usbekistan erzählen? Eine Erfahrung. Ich muss das ja, weil das ist mir so nah, weil das mit dem wertvoll was zu tun hat. Könnt ihr ja euren Prediger fragen, der kann sich sicher gut erinnern daran. Ich habe also da war ein Predigen dann so, aber ich erzähle bloß jetzt von dem Frauentreffen, da kamen Frauen zusammen aus Usbekistan, so groß sind ja die Gemeinden da nicht. Ne? Und bevor ich dorthin reiste, musste ich ein Visa bekommen, ne? Und von der religiösen oder politischen religiösen Stelle, die musste bestätigen, dass ich dort sprechen darf über Religion, ne? Weil das sind ja zu 90% oder 98% Muslims dort, ne? Und ist praktisch sprechen Russisch, aber ja, und da habe ich 2 Tage vorher das Visa gekriegt, ne? Das war also sehr spannend alles. Bevor ich reisen konnte. Und schon im Flugzeug, lauter Männer, gell? Moslems und ich als Frau, gell? Ich war anständig Ozung, gell? Kein Schleier, aber trotzdem. Ne? Und dann war einer neben mir gesessen, das muss ich nochmal schnell erzählen, der hat da in seiner Gebetskette da gedreht. Ne? Da denke ich mir, ja mei, was machst du? Er erinnert mich an die Katholiken, ne? Die haben ja also einen Rosenkranz. Ne? Und ist eigentlich nichts anderes. Und dann habe ich meine Sachen da raus und habe mich noch ein bisschen vorbereitet und meine Bibel. Und plötzlich reicht mir der Herr, wir haben uns ja nicht verständigen können, seine Gebetskette, gell? Jetzt habe ich da so eine schwarze Gebetskette in der Hand gehabt und denke mir, was mache ich jetzt da damit, ne? Und habe die dann, und man denkt, ja, beleidigen darfst du ja einen Muslim schon gleich gar nicht, ne? Und dann habe ich die durch meine Hände laufen lassen, gell, so eine Zeit lang. Ja. Gut, und irgendwann habe ich es ihm freundlich zurückgegeben, ne? So eine halbe Stunde oder so. Und scheinbar war er zufrieden damit. Es hat ihm genügt. Aber ich wollte eigentlich eine andere Geschichte erzählen. Wir hatten dieses Frauentreffen und der Robert hat gesagt, am Montag, da kommt die Beauftragte von dieser politischen Stelle und die wird ein bisschen was sprechen und wird dich begrüßen im Land und dann pass auf, was du sagst, dass die Geschwister kein Problem kriegen dann, ne, musst ja wirklich aufpassen und dass da nichts irgendwie falsch verstanden wird. Und die Leute haben Angst gehabt, gell, vor dieser politischen und ich habe dann, sie hat mich begrüßt und war sehr nett und dann habe ich halt erzählt ein bisschen über Adra und wie wir uns helfen können als Frauen gegenseitig und was auch immer. Und plötzlich ist mir der Stoff ausgegangen, gell? Ich war für ganz was anderes vorbereitet, weil die nicht gegangen ist. Gell? Und dann habe ich mir gedacht, na gut, ich habe so in Russisch übersetzen lassen, die Fragen, den Text, weil du so wertgeachtet bist, muss doch auch herrlich sein, ne? Jesaja 43, 1 bis 4, ich habe dich bei meinem Namen deinem Namen gerufen. Und da sollten sich die Frauen austauschen, ja, wie wertvoll sie sich fühlen und so weiter. Die Alia Yunusova, die blieb da sitzen, hat sich in dem Kreis dann unterhalten und mit, mir ist nicht alles übersetzt worden, hat sich mitgeredet und das hat ihr scheinbar da getaugt und ist da geblieben bis Mittag. Und dann, dann kam sie her und ich habe also ein Gastgeschenk noch gehabt und wer mich kennt, der weiß, ich nehme die Leute gleich im Arm, ne? Und habe sie im Arm genommen. Ach, und dann habe ich plötzlich ein heulendes Elend da. Ich kann es euch sagen, das war eine überwältigende Erfahrung für mich ist dann übersetzt worden. Sie haben gesagt, ich bin Muslimin. Und ich kenne ihre Bibel, weil ich die dienstlicherweise lesen musste. Ja? Aber ich habe nicht gewusst, dass Gott mich lieb hat. Dass Gott mich liebt. Und es hat sie so überwältigt, dass sie weinen musste und weinen musste. Und wir haben natürlich alle mit ihr geweint. Ne? Das heißt, es war für unsere Geschwister dort eine besondere Erfahrung. Und für die Frau auch. Und das zeigt mir aber auch, das hat mich gelehrt, dass ich wissen muss, dass muslimische Frauen ja eigentlich nicht geliebt sind von Gott. Ne? Weil sie werden ja bloß, sie haben ja keine Zukunft. Ja? Das heißt, dass wir Frauen auch eine besondere Aufgabe an diesen Frauen haben, wo wir sie erreichen können. Aber die Frau, wir haben dann gebetet noch und haben gesungen miteinander und dann haben wir uns noch verabschiedet. Und der Robert, der hat sie dann zurückgefahren in ihr Büro, in die Stadt rein, in Taschkent war das. Und er hat gesagt, sie war ein Häufchen Elend, sie war völlig aufgelöst. Ja? Das heißt, sie hat etwas ganz Besonderes erlebt. Und ich wünsche euch, dass ihr das als ganz Besonderes erlebt, dass Gott euch lieb hat, dass er euch beim Namen gerufen hat. Ist das nicht das Beste? Und dass wir sein sind? Das ist unsere Zukunft. Und so ist es bei euren Kindern auch. Gott hat euch gerufen und er hat sie gerufen. Er hat sie lieb, also habt sie auch lieb. Und eure Freunde, habt sie einfach lieb. Was draus wird, das ist Gottes Sache. Ich hätte die Aliona Sober gern nach Deutschland eingeladen. War nicht möglich. Aber wer weiß, vielleicht begegne ich ihr eines Tages auf der neuen Erde. Ich weiß es nicht. Das ist mein Größtes. Ich bete immer noch für sie. Ja? Das heißt, Gott kann. Ich wünsche euch alles Gute. Gott mit euch. Und wir Frauen, wir sehen uns morgen.